Was die Großunternehmen machen, ist nichts anderes, als die erfahrenen Älteren durch billigere Jüngere zu ersetzen. Weil machen wir uns nichts vor, Fachkräftemangel ist ja nicht gleich verteilt in Deutschland. Natürlich kriegen die großen Unternehmen ausreichend Bewerbungen. Das heißt, die tauschen die 55, 58, 60-Jährigen gegen Jüngere aus, die billiger sind, aus ihrer Sicht rational. Es verstärkt aber den Fachkräftemangel in der Gesellschaft. Und es verstärkt diese Erwartung, dass ich doch nicht bis 67 arbeite, unabhängig von meinem Gesundheitszustand, sondern dass ich spätestens mit 63 aufhören will zu arbeiten. Und das kann gesellschaftspolitisch einfach nicht funktionieren.
Tja, wissenschaftliche Studien können ganz schön aufregend sein, wie gerade gehört von Erika Regnet. Ihr hört übrigens Babyboomer Stories und diesmal zu der Frage, sind wir Babyboomer wirklich die gesuchten Fachkräfte, für die wir uns selbst halten? Oder sollten wir mal die beiden Studien studieren, um die es in dieser Episode geht? Nämlich, die sind Best-Ager Potenzial für Fachkräftemangel? Fragezeichen. Das ist die Studie von Erika Regnet und eine zweite hochspannende qualitative Studie mit dem Arbeitstitel Chancen 50+, die ganz anders ans Thema rangeht und zu ähnlichen und doch anderen, aber auf jeden Fall interessanten Ergebnissen kommt. Aber beginnen wir erstmal mit Erika Regnet und der Frage, ab wann wird denn in Ihrem Verständnis aus einem normalen Menschen ein Best-Ager?
Also wir definieren es als 50+. Wir haben da verschiedene Altersgruppen gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde den Begriff einfach netter als Silver Ager, der häufig genannt wird. Best Ager sind ja im Augenblick die ganz große Gruppe der Babyboomer, also wo wir einfach viele geburtenstarke Jahrgänge haben. Also es sind ganz viele Menschen, die wirklich in der Mitte ihres Lebens stehen.
Wie haben Sie denn die Teilnehmenden der Studie rekrutiert?
Über unterschiedliche Netzwerke und über Social Media. Also wir haben ausschließlich Online-Befragungen gemacht und auch da bin ich stolz drauf. Wir haben einen relativ hohen Frauenanteil, also höher als der Frauenanteil in Führungspositionen, weil wir auch mit Frauennetzwerken zusammengearbeitet haben.
Warum ist die Studie zusammen mit einer Managementberatung zusammen entstanden?
Uns ist es ein Anliegen, tatsächlich angewandte Forschung zu machen. Und von daher ist es uns wichtig, tatsächlich immer diese Praxisperspektive zu haben, einen Sparringspartner zu haben. Und bei dem Thema wollten wir jetzt nicht nur mit einer Organisation, nicht nur mit einem Unternehmen zusammenarbeiten. Und da erschien uns die Beratung das Sinnvollere.
Aber was leistet denn jetzt Ihre Studie im Unterschied zu anderen, beispielsweise der LEADER-Studie von Professor Hasselhorst, die wir hier in einer Episode auch schon mal vorgestellt haben und wo wir auch auf www.babyboomer-stories.de viel mehr zu finden, oder der des Deutschen Demografischen Netzwerks oder Manpower und anderen? Was ist Ihr unterscheidender, spezifischer Ansatz?
Also zum einen denke ich, es ist ein wichtiges Thema, die alternde Gesellschaft und Ältere im Berufsleben. Und von daher bin ich für jede Studie dankbar. Die ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Es sind unterschiedliche Perspektiven. Aber unser Schwerpunkt ist tatsächlich bei Fach- und Führungskräften. Also wir haben ganz bewusst nicht einen repräsentativen Ansatz gewählt, sondern konzentrieren uns auf den qualifizierten Bereich, auf Fach- und Führungskräfte.
Frau Professor Regnet, Sie sind ja selbst Führungskraft, Fachkraft und Best-Ager, Jahrgang 1962. Dann frage ich mal gleich, fühlen Sie sich abgehängt? Ihr Co-Autor, Studien-Co-Autor hat ja in einem Beitrag geschrieben, zentrale Erkenntnis der Studie, Best-Ager fühlen sich abgehängt.
Ja, ich bin natürlich in meinem beruflichen Umfeld in dem Kontext, wo jemand mit 50 eher noch als, ich will nicht sagen ganz jung gilt, aber bei Professoren gelten sie halt mit Mitte 40 als jung und jeder weiß, dass Professoren auch lange auch mit 70 noch forschen können und nicht wenn sie nicht krank werden, nicht mit einer bestimmten Altersgrenze verdummen. Also von daher, ich persönlich nicht. Ich habe aber im Vorfeld nochmal überlegt, ich hatte früher bei einer Bank gearbeitet, bei einer großen Bank. Damals hatte ich einen Vertrag, da wäre ich schon längst im Ruhestand.
Also nicht freiwilliger Ruhestand, vermute ich mal. Trifft denn Ihre Studienempirie auf, ich sag mal, die subjektive Empirie Ihrer Erfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis, dass die sich auch abgehängt fühlen in der Altersklasse?
Ja, ja. Also ich finde es sehr erschreckend, wenn sie so bei Geburtstagen, runden Geburtstagen bei 60-Jährigen sind, dass ganz schnell diese Frage aufkommt, wer ist denn noch berufstätig, musst du noch arbeiten? Und dass es gerade von den großen Unternehmen diese Tendenz gibt, spätestens mit 60 ein Package auf den Tisch zu legen, damit die Leute früher aus dem Berufsleben aussteigen. Es gibt auch große Unternehmen, die fangen da schon mit 55 an. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, in einer alternden Gesellschaft und bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, halte ich das wirklich für einen gesellschaftspolitischen Irrsinn.
Frühverrentung als gesellschaftspolitischer Irrsinn, da muss ich noch drauf eingehen, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber vorher wüsste ich noch mal gerne die Ergebnisse der Studie im Detail. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse?
Also was ich ganz, ganz spannend fand, war, wie sich auch bei unserer Zielgruppe der Fach- und Führungskräfte das Thema Arbeitszeit und die Bewertung der Arbeitszeit verändert. Also zum einen sehen wir schon, dass Führungskräfte im Regelfall Überstunden machen. Wir haben aber inzwischen schon auch einen Teil von Führungskräften, die sagen, ich versuche schon mit 40 Stunden hinzukommen. Was wir aber sehen, und innerhalb von 8 Jahren finde ich das schon sehr, sehr auffallend, dass diese Bereitschaft zu diesen überlangen Tagen, zu den überlangen Wochen auch im Management zurückgeht. Also von daher denke ich, sind Unternehmen in der Situation, dass das Thema Arbeitszeiten ganz relevantes ist, weil der Druck von zwei Seiten kommt. Die Jungen wollen nicht mehr so lange arbeiten, die träumen von der 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Und die Älteren oder die Best-Ager sagen, wir wollen nicht mehr so viel Überstunden machen. Und viele über 60, da kennen wir ja auch die Studien, sagen, eigentlich will ich gar nicht bis 67 arbeiten, bis zum regulären Renteneintritt. Also das finde ich ganz, ganz zentral.
Weitere Erkenntnisse aus der Studie, die Sie hervorheben möchten?
Also was wenig überraschend war, war, dass sich das Thema mobiles Arbeiten verändert hat. Das hat einfach mit dem Thema Corona und Corona-Erfahrungen zu tun in der Pandemie. Und das Dritte, und das hat mich schon erschreckt, dass wir nach wie vor das Thema Defizitmodell des Alters sehen. Also, dass die Älteren tatsächlich gerade von den Jüngeren kritisch gesehen werden. Was ich erstaunlich fand, war, dass die Jüngeren nicht kritisch gesehen werden. Wir sehen ja so viele kritische Artikel über die Generation Z, wo man den Eindruck hat, es ist schon fast ein Bashing der Jungen. In unserer Studie kommt es gar nicht raus. Die jungen Kollegen, Kolleginnen werden positiv bewertet von allen Altersgruppen. Und die Älteren werden nur von den Gleichaltrigen positiv bewertet. Von den Jüngeren werden sie sehr kritisch bewertet. Und das hat sich über die letzten Jahre nicht verändert, obwohl die Gesellschaft altert und obwohl es viele Studien dazu gibt, die zeigen, dass sich natürlich körperliche Leistungsfähigkeit verändert, aber dass sich natürlich kognitive Leistungsfähigkeit sehr lange aufrechterhalten lässt.
Ja gut, dann will ich das mal provokativ zuspitzen. Sind die meisten Best-Ager die tollen Fach- und Führungskräfte, für die sie sich selbst halten?
Herr Robinet, ich kann es natürlich mit unserer Studie nicht beantworten, weil wir haben die Selbstwahrnehmung. In der Selbstwahrnehmung sind sie das. Wir haben keine Performance-Daten, die ich jetzt dazulegen könnte. Ich würde, wenn Sie meine Einschätzung hören wollen, auch im Vergleich zu anderen Studien, es ist wie überall, die Best-Ager sind keine homogene Gruppe, da gibt es Leistungsstarke und es gibt Leistungsschwächere. Was aber wirklich auffallend ist, wir haben ja die untersucht, die im Beruf stehen, denen auch der Beruf wichtig ist. Es gibt viele Ältere, die sagen, ich sehe mich als leistungsfähig und ich bin auch leistungsbereit. Und ich wünsche mir die Chancen von den Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir sehr kritische Kommentare bereits ab der Gruppe 50+, die sagen, ich werde in den Unternehmen so nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr eingeplant.
Ja, spannend. Sie beschäftigen sich ja seit über 20 Jahren mit den, was wir jetzt Best-Agern nennen. Haben Sie denn über die Zeitspanne Veränderungen festgestellt, möglicherweise sogar positive auf Unternehmensseite, was die Einstellung zu dieser Altersgruppe angeht?
Ja und nein. Vor 20 Jahren war es deutlich schwieriger, wenn Sie mit Mitte 50 eine neue Stelle gesucht haben. Da ging das vielleicht auf der Vorstandsebene, aber alles andere war extrem schwierig. Das hat sich verändert, nicht weil wir jetzt die Situation hätten wie in den USA, dass das Alter keine Rolle mehr spielt, aber die Personen kriegen über LinkedIn, über Active Sourcing auch entsprechende Angebote. Wir sind aber weit davon entfernt zu sagen, es ist der allgemeine Trend. Der Trend in den Großunternehmen ist weiterhin spätestens mit 60 sich zu verabschieden.
Ja, da können wir an das anknüpfen, was Sie vorhin einen gesellschaftlichen Skandal genannt haben. Mindestens bei DAX-Unternehmen hat man ja eher den Eindruck, Ü50 wird eher gefeuert als gefeiert. Jüngstes Beispiel Commerzbank. Ist das unternehmerisch eine rationale Entscheidung?
Also ich unterstelle mal, dass die gute Leute haben und gute Controller und dass es aus deren Sicht eine rationale Entscheidung ist. Das heißt, was die Großunternehmen machen, ist nichts anderes, als die erfahrenen Älteren durch billigere Jüngere zu ersetzen. Weil machen wir uns nichts vor, Fachkräftemangel ist ja nicht gleich verteilt in Deutschland. Natürlich kriegen die großen Unternehmen ausreichend Bewerbungen, das heißt, die tauschen die 55, 58, 60-Jährigen gegen Jüngere aus, die billiger sind, aus ihrer Sicht rational. Es verstärkt aber den Fachkräftemangel in der Gesellschaft und es verstärkt diese Erwartung, dass ich doch nicht bis 67 arbeite, unabhängig von meinem Gesundheitszustand, sondern dass ich spätestens mit 63 aufhören will zu arbeiten. Und das kann gesellschaftspolitisch einfach nicht funktionieren.
Gut, da werden wir jetzt aber auf der Appellebene an die gesellschaftliche Verantwortung der Großunternehmen appellieren. Nochmal zurück zur Studie. Gibt es etwas, was Sie da inhaltlich überrascht hat, womit Sie nicht gerechnet hätten?
Also, was auch nicht ganz neu ist, aber was mich trotzdem überrascht hat, weil es so deutlich war, die Arbeitszufriedenheit steigt mit der Hierarchieebene. Und unsere Topmanager waren die weitaus zufriedensten. Es wird ja immer wieder darüber gesprochen, dass der Nachwuchs gar nicht so interessiert dran ist, aufzusteigen. In unserer Studie kann ich nur sagen, die zufriedensten waren nicht die Fachkräfte, die sagen, ich muss mich nicht mit Personal und Verantwortung rumschlagen und ich kann pünktlich nach Hause gehen, sondern am zufriedensten waren tatsächlich die höheren Hierarchieebenen und getoppt wurde das nur noch mehr von den Selbstständigen. Die waren also in jeder Hinsicht am zufriedensten. Und man kann das natürlich dann auch statistisch weiter untersuchen. Es hat auf die Arbeitszufriedenheit keinen Einfluss, ob ich mobil arbeite, ob ich zu Hause erreichbar bin, wie lang meine Arbeitszeiten sind. Also nicht bei unserer Zielgruppe der qualifizierten Personen, die wir befragt haben, sondern ganz offensichtlich steckt da was anderes dahinter, nämlich die Psychologen nennen das Selbstwirksamkeit. Also kann ich meinen beruflichen Kontext gestalten? Erlebe ich es so, dass ich was Sinnvolles tue, dass ich hier tatsächlich meine Arbeitssituation und die Arbeitsinhalte auch mit beeinflussen kann?
Zeichnet sich unter den von Ihnen beschriebenen oder gemessenen Umständen ab, dass Menschen künftig länger als die jetzt durchschnittlich 63 Jahre im Betrieb, im Arbeitsleben verbleiben wollen?
Also fast möchte ich sagen, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Also wir haben den Druck der Jüngeren, die sagen, wir wollen kürzer arbeiten, die im Mittelalter sind in der, wir nennen das der Raschauer des Lebens, die haben Kinder und so weiter. Und wir haben immer mehr Ältere. Also ich denke, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Und natürlich gibt es Personen, da brauchen wir ja gar nicht drum rumreden, mit zunehmendem Alter nehmen auch schwere Krankheiten zu. Aber es ist ein Irrsinn, wenn diejenigen, die gesund sind, die leistungsfähig sind, die auch sagen, ich will gerne weiterarbeiten, wenn die vorzeitig rausgehen.
Sie haben das ja gerade sehr plastisch beschrieben. Mangelnde Selbstwirksamkeit ist ein länger Arbeitungsverhinderungsgrund.
Also bei qualifizierten haben die Unternehmen das durchaus erkannt? Da sagen sich da was? Viele unserer Befragten, uns ist der Job weiterhin sehr wichtig. Sie sagen aber, es kommt drauf an, wie kann ich arbeiten. Also es werden sicherlich nicht alle Vollzeit bis 67 arbeiten wollen. Es gibt ja auch Unternehmen, die bieten dann, Altersteilzeit gibt es ja sowieso auch zum Teil geförderte Modelle, die bieten sowas an oder die bieten Beraterverträge an. Also da gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Modelle. Ich sehe es noch nicht als den ganz großen gesellschaftlichen Trend, aber ich denke, wir müssen da hinkommen und müssen positive Modelle hier wieder haben.
Okay, positive Modelle bei der Arbeit, während der Arbeit, für die Arbeit gefragt. Und was soll nach der Arbeit kommen? Kollektives Alpenüberqueren mit dem Mountainbike?
Natürlich ist es jedem gegönnt, aber ich denke, als Gesellschaft kann das nicht funktionieren. Es gibt natürlich das andere, machen Sie ja auch, Herr Robinet. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ganz viele Verbände werden aufgeschmissen ohne diejenigen, die vorzeitig in Rente gehen und dann sagen, ich übernehme Ehrenämter. Da sehen wir ja ganz, ganz viele. Und vielleicht kommen wir in das hin, was der Bergmann ja gesagt hat als New Work, nämlich zu sagen, wir machen Dinge, die wir wirklich, wirklich tun wollen. Also hier tatsächlich Veränderungen in den Organisationen, was Arbeitsgestaltung und Arbeitsinhalte angeht. Das wäre sozusagen das Wünschenswerte.
Mal konkret persönlich, haben Sie schon Rentenpläne oder eine Idee davon, was Sie machen wollen oder werden, wenn Sie nicht mehr machen können, was Sie gerade machen?
Um ganz ehrlich zu sein, nein. Ich habe jetzt erstmal die Pläne tatsächlich bis 67, so ich gesund bleibe. Also von daher gehe ich davon aus, bis 67, das sind noch einige Jahre und dann überlege ich weiter.
So, jetzt noch naheliegende Weiterüberlegung. Was wollen Sie mit der Studie machen? Was und wen soll die Studie erreichen?
Also wir wünschen uns natürlich, dass sie vor allen Dingen auch Unternehmen erreicht. Weil es ist ja natürlich schön, wenn sich die Altersgruppe untereinander sagt, wir täten gerne und wir sind auch noch leistungsfähig und haben Ideen. Wenn aber auf der anderen Seite diese Bereitschaft von Unternehmensseite nicht da ist. Und da freue ich mich auch, dass dieser Podcast hier stattfindet. Dass es nicht nur Betroffene erreicht, die sagen, sprechen wir aus dem Herzen, sondern dass es tatsächlich auch Unternehmen erreicht, die sagen, okay, wenn wir Fachkräftemangel haben, müssen wir vielleicht in eine andere Richtung denken und nicht nur an die 25- bis 35-Jährigen.
Stichwort in eine andere Richtung denken, das machen wir jetzt, nachdem wir von Erika Rignet einiges gehört haben über Fach- und Führungskräfte, die im Rahmen einer Online-Studie befragt wurden und alle im Best-Ager-Alter sind. Jetzt zu einer anderen Studie mit anderen Autoren, nämlich Birgit Schön und Sergej Ladewig, beide sind Betriebswirte, beide kommen aus der Bankenwelt, beide sind junge Unternehmer, gerade an den Start gegangen, mit einer Beratungsfirma und haben dazu eine Marktstudie gemacht mit dem Titel Chancen Ü50, eine Gruppe, die sie selber ganz gut kennen.
Wir sehen selber schon dieser Zielgruppe ins Auge, aus eigener Erfahrung, aber wir kriegen auch im Freundes- und Bekanntenkreis mit, was für Herausforderungen es gibt im Arbeitsmarkt, 55 plus hier zu bestehen.
Die beiden haben dafür einen ganz eigenen, anderen Ansatz gewählt, als bisher auf dem Markt weit verbreitet, nämlich eine sogenannte qualitative Studie, Tiefeninterviews, die teilweise bis zu einer Stunde gedauert haben, mit knapp über 50 Leuten, die aber möglichst die gesamte Bandbreite des Arbeitslebens eben auch Pflegeberufe, Handwerker, einfache Dienstleistungen abbilden sollten. Im Gegensatz zu den Wissensarbeitern, die bei Online-Studien, wie wir sie vorher über die Best-Ager-Studie kennengelernt haben, doch überdurchschnittlich vertreten sind. Das Ziel der beiden war praktisch zu verstehen, was hält, bindet Menschen an ein Unternehmen oder umgekehrt gesagt, was können Unternehmen tun, um Mitarbeiter möglichst lange, möglichst zufrieden, möglichst wirksam bei sich zu halten?
Was sich extrem entscheidungskritisch bewiesen hat, ist tatsächlich, was habe ich in der Vergangenheit in meinem Beruf erlebt? Dafür haben wir ein sogenanntes Wertschätzungs- und Commitment-Konto entwickelt, wo genau darin ganz detailliert aufgezeigt ist, was entscheidet denn, ob ich überhaupt weiterarbeiten will und wenn ja, in welchem Unternehmen. Ja, na, als typische Banker haben wir das natürlich als Zuflüsse und Abflüsse benannt. Zuflüsse sind solche Dinge wie Wertschätzung, ernst genommen werden, wie tatsächlich auch individuell auf mich eingegangen werden, je nach Lebenssituation. Was überhaupt nicht geht und ganz schlecht verziehen wird, sind sogenannte Jobfolds, so nennen wir das. Also Restrukturierungen, Gehaltseinbußen, Dinge, wo vielleicht einfach eigene Ergebnisse für andere verkauft wurden. Solche Thematiken werden definitiv nicht entschuldigt, sofern sie nicht aus dem Weg geräumt werden.
Habt ihr da beobachtet, dass es besonders, ich sag mal, verletzliche Gruppen gibt, die da besonders von betroffen werden, von solchen Jobfouls?
Wir haben gefaulte Vorstände drin gehabt in der Zielgruppe selber, bei den Befragten. Wir haben Reinigungskräfte, die gefault worden sind und dann sich neu entschieden haben, weiterzuarbeiten und nicht weiterzuarbeiten. Also es trifft letztendlich alle Hierarchiegruppen, alle Branchen.
Habt ihr da mal ein Beispiel, um das plastisch zu machen?
Das ist eine 70-jährige Reinigungskraft gewesen, wo in meiner Welt gedacht wurde, naja, die arbeitet, weil sie das Geld benötigt. Die Wahrheit war, dass sie gesagt hat, ja, Birgit, das war früher so. Ich durfte keinen Beruf lernen. Bei uns in der Familie waren es nur die Jungs, die studieren durften. Wir haben die Gelder gebraucht und deswegen hatte ich mehrere Putzstellen. Aber diese eine, die ich hier habe, die behalte ich auch weiterhin, solange ich kann. Warum? Weil ich zu diesem Team zugehöre. Ich darf mitfeiern, wenn es Feste gibt. Ich trinke ein Glas Sekt, ich werde in den Arm genommen, wenn es mir schlecht geht. Das ist quasi wie eine Familie für mich.
Also die Dame repräsentiert dann so einen teamorientierten Typ, der also die Stimmung im Team sozusagen entscheidend wichtig ist. Ihr habt aber auch andere Typen oder Wertegruppen ausfindig gemacht.
Daneben haben wir noch eine Gruppe als Geisel benannt. Das sind diejenigen, die einfach weiterarbeiten müssen aus finanziellen Gründen. Und dann gibt's noch die Idealisten. Das sind diejenigen, die sich fragen, was kann ich in meinem dritten Lebensabschnitt noch zu dieser Welt beitragen? Was möchte ich beitragen? Da steht das Finanzielle nicht unbedingt im Vordergrund.
Und ihr habt noch eine vierte Gruppe ausgemacht, die ihr Werteorientierte nennt. Wofür stehen die und worauf stehen die?
Naja, Werteorientierte, das kommt schon aus dem Namen heraus. Die möchten eine Wertschätzung ihrer Arbeit, aber sie möchten es auch spüren in der Wertschätzung der Bezahlung. Da spielt dann die finanzielle Seite eine viel größere Rolle. Nicht einfach zu sagen, naja, okay, jetzt bist du halt weiter dabei. Das ist eine andere Typologie wie die Idealisten. Die Idealisten, die fragen sich eben, was ist der Sinn der Tätigkeit? Was ist der Sinn des Unternehmens? Was ist der Sinn meiner Aufgabe? Sie möchten quasi stolz auf ihr Unternehmen sein. Das ist ein Originalzitat.
Ihr wolltet ja auch herausfinden, wie viel grundsätzliche Wechselbereitschaft es gibt bei den Befragten. Was habt ihr denn da herausgefunden?
Die Zufriedenheit selber war schon sehr durchwachsen, insbesondere dann, wenn es entsprechend in der Erwerbsbiografie entsprechend dann schon Einschnitte gab. Aber man kann auch feststellen, dass sich mehr und mehr Unternehmen auch schon mit dem Thema beschäftigen, beispielsweise Gesundheitsprogramme anzubieten. Gesundheitsprogramme, damit hier die 50-Pluser, wenn sie körperlich arbeiten, hier schon auch präventiv entsprechend dann hier mit vorsorgen können und allein schon auch schon auch mal Arbeitszeiten hier entsprechend anzupassen an die gesunkene Leistungsfähigkeit.
Ich sag mal, das ist jetzt aus meiner Sicht keine extrem überraschende Erkenntnis oder belegt vielmehr, dass sich eure qualitative Studie auch mit einigen anderen deckt, Online-Studien. Gab es denn Findings, wo er sagt, das hätten wir so nicht erwartet? Das ist doch überraschend.
Dass diese gelebte Werte als Währung der Zukunft gesehen werden. Und dass das maßgeblich entscheidend ist, diese Erfahrung, nicht nur Unternehmensleitlinien auf dem Papier zu haben, sondern dass es erlebbar sein muss. Und das in einem Maße, dass es sogar als zweitstärkste Gruppe definiert wurde und flächendeckend in allen anderen Gruppen miterwähnt wurde. Das war ein ganz starkes Argument und für uns ein ganz großer Aha-Effekt.
Ja. Und die geforderte Individualisierung, das ist etwas, was bisher aus den Online-Panels oder sonst wo nie rauskommt, weil es mir eher in die Gießkanne einer Befragung reingepasst hat vom Thema. Und diese gewünschte Individualisierung, dass der Arbeitgeber sieht, wo steht der 50-Pluser gerade, hat ein Thema bei der beim Erwerb von Future Skills oder von allen möglichen Anforderungen, die Digitalisierung mit sich bringt, oder geht es eher darum, hier einen ergonomischen Arbeitsplatz aufzubauen und so weiter. Da ist jeder an einem anderen Punkt. Jeder hat ein anderes Tätigkeitsgebiet und da gilt es drauf, das entsprechend dann auch abzubilden. Auf der anderen Seite sehen die 50-Pluser auch, wie viel Mühe man sich gerade mit der Gen Z gibt. Dass da entsprechend den Anforderungen hier auch dann Arbeitsplätze und Arbeitszeitmodelle hier geschaffen werden. Also da im Grunde auch dann alles, was für New Work Gültigkeit hat, vom Anspruchsdenken her, findet sich dann letztendlich auch bei den 50-Plusern wieder.
Ihr habt euch ja auch zur Aufgabe gemacht und als Anspruch an euch selbst aus den Ergebnissen der Studie konkrete Vorschläge für HR-Abteilungen abzuleiten. Habt ihr da ein Beispiel?
Was ich noch ganz spannend fand, ich erinnere mich an mehrere Interviews, aber eins war auch dort sehr ausschlaggebend. Die sagte, naja, jetzt bin ich über 40 Jahre in diesem Unternehmen tätig, hatte ein Bewerbungsgespräch und da saß mir eine 23-Jährige gegenüber, die dann mir sagte, was habe ich in dem Gespräch falsch gemacht? Sie sagte, ich würde mir wünschen, dass dort jemand sitzt, der in meinem Alter ist und eine ähnliche Erfahrung hat, denn keine Tochter stellt ihre eigene Mutter für eine Position ein. Diese Worte haben sich in mir festgesetzt.
Und hier auch zu einem der vielen praktischen Vorschläge geführt, die ihr für HR-Abteilungen habt, nämlich nach Möglichkeit Generationenansprechpartnerinnen zu benennen. Jetzt mal in der Schlusskurve. Ihr habt ja wahnsinnig viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt, 3 Monate und mehr, mit diversen Fachleuten durchgesprochen, nach allen Regeln der Marktforschungskunst. Was kommt jetzt? Was wollt ihr damit machen, um die PS auf die Straße zu bringen?
Also wir werden natürlich schauen, dass wir diese Ergebnisse auch dann greifbar machen, entsprechend dann den HR-Verantwortlichen zur Verfügung stellen können und bieten er gleichzeitig dann an, hier einen sogenannten Generationendialog mit in den Unternehmen hier mit aufzuziehen, anzubieten, damit hier beispielsweise Altersbilder, Vorurteile, wie sie auch schon sicher aufgelöst gehören, hier etwas transparenter auch für die Führungskräfte, für die HR-Abteilungen hier dann ja auch erlebbar werden.
Ja, und ganz spannend finde ich, zum einen jetzt schon praktische Hilfe und Handlungsimpulse zu liefern, ja, aber die zweite Seite ist, dass wir diese Studie in einer zweiten Welle mit HR-Lern, personalverantwortlichen Führungskräften diskutieren wollen, um damit aus diesen ganz, ganz vielen Impulsen, auch branchenspezifisch, hierarchiespezifisch, tatsächlich ganz praktische To-Dos zu entwickeln. Das Ganze haben wir jetzt als Panel-Diskussion aufgesetzt. Das heißt, es wird noch weitere Umsetzungsschritte geben.
Ja, klingt schon mal wie ein Ausblick auf 2024. Vielen Dank für die Einblicke in die Tiefen der tiefen Interviews, die ihr da geführt habt. Ich finde, es sind wirklich sehr, sehr spannende Ergebnisse rausgekommen. Die Studie selbst enthält ganz, ganz viel Konkretes, was dann im einzelnen Anwendungsfall eben auch zur Sprache kommen kann. Euch erstmal genau. Für den Anwendungsfall Weihnachten alles Gute, angenehme, schöne, entspannende und einen guten, erfolgreichen Start. Start und durchstarten in 2024. Das wünsche ich im Übrigen auch unseren Zuhörern.
Vielen Dank, Stefan.
Dankeschön, Stefan.